Wir wollen uns mit dem Lebenszyklus eines Brennelements beschäftigen. Wobei Lebenszyklus nicht unbedingt das Wort ist, das den Sachverhalt treffend beschreibt. Ich sprach mit Jan Becker, Pressesprecher von Kontratom und Mitglied der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg über die Herzstücke eines Atomreaktors. Der erste Schritt zur Brennstabherstellung erfolgt in einer Urananreicherungsanlage. Das gewünschte spaltbare Material ist nämlich eine bestimmte Uransorte, das Isotop 235. Und die muss angereichert werden, weil sie im Urangestein lediglich in einer Größenordnung von 0,7% vorkommt. Die Gesteine werden angeliefert aus Kanada, Australien, Kasachstan oder aus dem Niger. Das Material landet als
Uranoxid per Schiff meistens in Hamburg beispielsweise und wird dann da per LKW, wenn wir jetzt uns auf Deutschland beziehen, in die Urananreicherungsanlage in Gronau gebracht und wird dort angereichert, dass wir einen bestimmten Prozentanteil spaltbaren Uran 235 vorliegen haben.
Riesige Mengen an sogenanntem abgereicherten Uran, dem Uranisotop 238, bleiben übrig. Das kann im Energiegewinnungsprozess nämlich nicht benutzt werden. Es lässt sich nicht so einfach spalten.
Eine Möglichkeit, in die Steppe kippen. Andere Möglichkeit, Depleted Uranium Munition herzustellen, also Geschosse mit abgereichertem Uran ummantelt, damit sie härter werden und panzerbrechend sind. Also da haben wir sofort die Vermischung zwischen ziviler Nutzung und militärischer Nutzung. Es wird versichert, dass diese Tails, dieses abgereicherte Uran aus Gronau, nicht direkt in die Waffenproduktion geht. Ja, aber wenn es erstmal in Russland lagert, ja, und zwar tausende Tonnen, dann können wir, glaube ich, nicht gewährleisten, dass die Russen davon nicht ein paar Tonnen benutzen, um irgendwelche panzerbrechende Munition zu produzieren. Die Amerikaner machen es definitiv.
Weiterverarbeitet werden die Brennelemente dann beispielsweise im Brennelementewerk in Lingen. Dort werden die eigentlichen Brennstäbe hergestellt.
Und landen dann auch per LKW in den Atomkraftwerken. Werden dann während dieser Stillstandszeiten Revisionen eingesetzt. Einmal pro Jahr werden ungefähr ein Viertel der Brennstäbe in einem Atomkraftwerk ausgetauscht und durch neue ersetzt. Da landen also dann diese neuen Brennelemente drin und werden dann dort abgebrannt. Klar, in Form von Kernspaltung wird da elektrische Energie und eine Menge Wärme erzeugt. Ja, man darf bei einem Atomkraftwerk ja auch nie vergessen, dass der Wirkungsgrad ungefähr bei dem liegt wie bei einem Auto, also bei 30%. Das heißt, 70% gehen als Wärme in die Umwelt. Deswegen brauchen die Dinger auch diese riesigen Kühltürme oder Flüsse vor der Tür, dass sie diese großen Mengen an Wärme einfach loswerden.
Durch die künstlich initiierte Spaltung des Urans wird nun Energie erzeugt. Uran ist zwar an sich radioaktiv, das heißt, die Kerne zerfallen von selbst unter Aussendung energiereicher Strahlung. Im Atomkraftwerk wird aber mithilfe von Neutronen durch gezielten Beschuss eine kontrollierte Kernspaltung durchgeführt. Dadurch wird Wasser aufgewärmt und über Turbine und Generator Strom erzeugt. Diese Kernspaltungsprozesse sind aber nur eine bestimmte Zeit wirtschaftlich nutzbar. Die Brennelemente verbrauchen sich nämlich. Es wird von Abbrand gesprochen.
Dieser Abbrand wurde erhöht in der Vergangenheit, sodass die Brennelemente länger als vorher vorgesehen in den Reaktoren verweilen können und halt zur Kernspaltung dienen. Das hat den Vorteil, dass die Zeiträume zwischen den Revisionen verlängert werden können. Also ein Atomkraftwerk kürzere Stillstandszeiten hat beziehungsweise einfach länger produzieren kann. Das ist ein wirtschaftliches Argument. Das heißt, sie können einfach im Jahr mehr Strom produzieren. Wir kritisieren dabei, dass Brennelemente, wenn sie länger eingesetzt werden, brechen können, kaputt gehen können in den Reaktoren und dabei kommt es dann zu einer Freisetzung von Radioaktivität in die Kühlwasserkreisläufe der Kraftwerke, gerade in alten Siedewasserreaktoren wie Gundremming, wo es kürzlich halt zu einem Brennstab, einer Deformation oder auf jeden Fall einem Bruch von einem Brennstab gekommen ist und Radioaktivität freigesetzt wurde, kann man anhand der Messwerte, die veröffentlicht wurden, auch sehen, dass in diesem Zeitraum höhere Radioaktivität an die Umwelt abgegeben wird.
Abgebrannte Brennstäbe, die nicht mehr genutzt werden können, sind weiterhin radioaktiv, denn es finden immer noch Zerfallsprozesse statt. Das kann man sich so vorstellen. Die Urankerne werden gespalten. Aus diesem Prozess wird Energie gewonnen. Übrig bleiben aber Spaltprodukte, die ihrerseits wiederum größtenteils radioaktiv sind. Die Spaltprodukte können ganz unterschiedliche sein. Ein wildes Sammelsurium an Elementen, welches also übrig bleibt, strahlt und daher auch Wärme erzeugt. Es muss also gekühlt werden. Das geschieht im Abklingbecken. Brennstäbe verweilen dort mehrere Jahre.
Bis Juni 2005 war der Abtransport dieser verbrauchten Brennelemente in Castor-Behältern in die Wiederaufarbeitungsanlagen La Hague und Sellafield erlaubt. Seit 2005, Mitte 2005, ist es das nicht mehr.
Seit 2005 müssen die Brennelemente nach dem Aufenthalt im Abklingbecken nunmehr direkt in Castor-Behältern in den Standort-Zwischenlagern aufbewahrt werden. Diese wurden bei allen noch laufenden Atomkraftwerken errichtet. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufbereitung fiel unter der rot-grünen Regierung.
Bei der Wiederaufarbeitung entsteht eigentlich mehr Müll, als wir anliefern. Durch diese Verarbeitungsprozesse, durch Werkzeuge, die eingesetzt werden und so weiter. In der Wiederaufarbeitung, also in La Hague, wo ja auch dieser Müll jetzt herkommt, oder in Sellafield, wo in den kommenden Jahren noch Rücktransporte erwartet werden, vermutlich auch nach Gorleben, werden diese Brennelemente dann chemisch-physikalisch aufgelöst und zertrennt, mit dem Effekt, dass Uran und Plutonium rausgelöst wird. Diese beiden Stoffe werden dann weiterverwendet oder sollen weiterverwendet werden für die Herstellung von MOX-Brennelementen, Mischoxid-Brennelementen, die dann halt aus Uran und Plutonium bestehen, gegenüber den herkömmlich eingesetzten Brennelementen, die nur aus Uran bestehen. Das Problem bei diesen Mischoxid-Brennelementen ist, dass Plutonium halt enthalten ist und das ist einer der giftigsten Stoffe, die es überhaupt gibt.
Bei dem Auflösungsprozess entsteht noch weiterer hochradioaktiver Abfall. Vorstellbar ist das Ganze wie eine Brühe. Die Brennstäbe werden aufgelöst, brauchbare Anteile herausgezogen, der Rest wird mit Glas verhärtet. Es entstehen Glaskokillen, die wiederum in die Castor-Behälter eingelagert und nun nach Gorleben transportiert werden. In Gorleben selbst werden die Behälter in einem Zwischenlager für 30 bis 40 Jahre abgestellt. Was daraus wird, ist unklar. Die Befürchtung, Gorleben ungeeigneterweise als Endlager zu nutzen, steht nach wie vor im Raum. Durch die Abschaltung der 8 Atomkraftwerke im Rahmen des Atomausstiegs kommt es inzwischen zu einem eklatanten Mangel an Castor-Behältern.
Castoren werden ja hergestellt von der Firma Simpelkamp. Ja, es ist eigentlich der einzige deutsche Hersteller dieser Produkte. Und diese Firma Simpelkamp in Krefeld hat nun ein Problem mit der Abstellung von 8 Reaktoren, die plötzlich alle Castor-Behälter haben wollen. Nun gibt es offenbar irgendwelche Verträge, Geheimverträge zwischen diesem Hersteller der Castor-Behälter und den Energiekonzernen, die 9 verbleibenden Reaktoren betreiben, dass erst die 9 Reaktoren, die noch betrieben werden, beliefert werden mit Castor-Behältern. Denn warum? Hätten sie keine Castor-Behälter für die nächste Revision, könnten sie ihre Abklingbecken nicht entladen, müssten den Reaktor stillstehen lassen, bis sie wieder einen Castor-Behälter hätten. Und deswegen haben die angeblich... Es gibt da keine Belege für, aber nur, unseriöse Quellen will ich nicht sagen, aber halt Mutmaßungen, da wurde irgendwie aus intern gequatscht, dass nun tatsächlich erst die laufenden Reaktoren beliefert werden und nicht, wie man jetzt vermuten würde, schnellstmöglicher Rückbau in den abgeschalteten Reaktoren. Ja, das heißt, diese Meiler, Krümmel, Biblis A und B, die stehen da jetzt wahrscheinlich noch Jahre rum. Es kann dort nichts gemacht werden mit dem Argument, wir haben keine Castor-Behälter.
Trotz des Stillstands des Reaktors müssen die Kühlsysteme also weiter betrieben werden.
Die Kühlsysteme müssen laufen. Haben wir jetzt in Krümmel oder in Brunsbüttel, Philipsburg 1, wo auch immer, einen Ausfall dieser gesamten Kühlsysteme, dann haben wir einen GAU. Dann schmelzen die, dann heizen sich die Brennelemente von alleine trotz des Stillstands des Reaktors weiter auf, immer weiter auf und kriege ich keine Kühlung zustande. Dann kann es zur Kernschmelze kommen.
Was also tun mit dem Müll, dem deformierten, unbrauchbaren, obsolet gewordenen Brennelement? Diese Frage kann wohl niemand so recht beantworten. Aufwendige Forschungsprojekte sind am Laufen, klingen aber nicht besonders vielversprechend.
Das nennt sich Transmutation, das findet auch das Bundesforschungsministerium großartig und investiert da gerade Milliarden. Da soll versucht werden, mithilfe von Prozessen Isotope umzuwandeln, also langlebige Isotope mit langer Halbwertszeit zu verwandeln in kurzlebigere Isotope. Wobei das funktioniert nur in sehr kleinem Maßstab. Wir sagen, im Reagenzglas hat es schon funktioniert. Unter Milliardenaufwand. Es gehen da unglaublich große Geldmengen rein. Und es ist überhaupt nicht klar, ob das im großindustriellen Maßstab überhaupt funktioniert.
Nun gibt es auch noch die Diskussion um die Grenzwerte im Lager Gorleben. Der zulässige Jahresgrenzwert für austretende Radioaktivität beträgt 0,3 Millisievert und wird mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Verweil der zusätzlichen 11 Castoren überschritten.
Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, dort ist nicht ausreichend wissenschaftlich verfahren worden. Niedersachsens Umweltminister Sander genehmigt den Castor-Transport und sagt, es ist alles kein Problem. Die ihm unterstellte Behörde für Reaktorsicherheit sagt, da wurde unwissenschaftlich umgegangen mit diesen Erkenntnissen und Greenpeace sagt ganz klar, da wurde gemauschelt.
Rechtlich kann dagegen vorgegangen werden, aber auch das scheint wenig aussichtsreich.
Tja, wir erleben ja gerade, dass einfach Fakten geschaffen werden. Die Castor-Behälter rollen gerade auf Gorleben zu, werden dann natürlich selbstverständlich in diesem Zwischenlager abgestellt. Und wenn dann nach einem jahrelangen Rechtsstreit sich irgendwann rausstellt, dass wir Recht gehabt haben, tja, dann ist leider die Annahme, wenn man sich die Historie der Atomindustrie anschaut, dass dann eine Änderungsgenehmigung für Gorleben erlassen wird und die Grenzwerte hochgestuft. Und dann können wir noch so oft vor Gericht gewinnen.
Was das nicht zu Ende gehende Leben der Brennelemente angeht, beschreibt Jan Becker die Forderungen der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
Die noch laufenden Reaktoren müssen sofort vom Netz. Es darf nicht ein Gramm weiterer Atommüll mehr produziert werden. Und wir müssen die Sicherheitsfragen oder die Sicherheitskriterien für den Umgang mit hochradioaktivem Atommüll grundlegend neu diskutieren. Ja, in den letzten 30 Jahren sind da Kriterien aufgestellt worden, die einfach auch nach Fukushima keine Gültigkeit mehr haben können. Nach dem Scheitern der Asse sind einfach völlig neue Dimensionen auf dem Tisch und die müssen diskutiert werden unter Einbezug der Öffentlichkeit.